herausfinden, was im Leben wirklich zählt. Auf was kommt es wirklich drauf an? Und da geht es heute in dieser Predigt. Ich habe vor ein paar Jahren eine Erfahrung gemacht in diesem Zusammenhang. Im Zusammenhang mit dem herausfinden, was wirklich zählt in unserem Leben. Und ich habe unerwartet, eigentlich ohne dass ich das gesucht habe, eine neue Definition gefunden von dem, was wirklich drauf ankommt, was wirklich zählt schlussendlich in unserem Leben. Und der Anlass von dem war eine Zeit, in der sehr viel los war, wo viel Stress war in meinem Leben und wo ich mich immer mehr in eine Überforderung manövriert habe. Dutzendmal bin ich angestellt in einer überkonfessionellen Organisation und ich habe Seminare gegeben im ganzen Kanton Bern, in Gemeinden, die mich eingeladen haben, Schulungen und Kurs und Gemeindeberatungen gemacht. Ein bis zweimal in der Woche bin ich von Bern auf Aarau gependelt, bin als TDS unterrichtet und dann wieder zurück nach Bern. Wir haben in dieser Zeit in einer Wohngemeinschaft gewohnt, mit, ich glaube, es waren etwa 8 Leute gewesen, und wir haben das Ziel gehabt oder den Wunsch gehabt, strafentlassene Frauen aus dem Frauengefängnis Hindubank bei uns aufzunehmen und einfach in den ersten Schritt wieder in der Freiheit zu begleiten. Also auch nicht gerade so jetzt ein erholsamer Job. Dann haben wir dort mal 2 kleine, herzige Kinder gehabt. Valerie und Fabienne sind dort mal noch ganz jung gewesen. Heute sind sie ja schon bald grösser als ich. Sie sind wirklich 2 schnüssige Mädchen gewesen, aber sie sind natürlich auch anstrengend gewesen. Wie das kleine Kind auch sind. Ich habe mich irgendwie während dieser Zeit noch das Gefühl gehabt, es wäre gut, ich würde noch ein bisschen weiter studieren und habe mich an einer deutschen Universität immatrikuliert und bin da berufsbegleitend noch studieren. Ich habe immer mehr draufgeladen auf mein Leben. Und eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, das geht eigentlich schon noch. Es sind ja alles lauter Sachen, die ich gerne mache, die ich Freude daran habe, die ich motiviert bin dazu. Und das ist, lange Zeit ist das auch gut gegangen. Und dann haben sich langsam Irritationen eingestellt in meinem Leben. Mir ist aufgefallen, ich wollte es zuerst nicht so recht wahrhaben im Laufe der Zeit, dass ich irgendwie immer am Gusseln bin. Am Gusseln und am Rennen. Irgendwie immer wie ein kleiner Turbo im Viertel gehabt. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, wenn ich zu Bern durch die Stadt gegangen bin und auf einen Fußgängerstreifen zugelaufen bin mit einer Ampel, dass mich das jedes Mal unglaublich genervt hat, wenn der gerade vor meiner Nase von grün auf rot schaltet. Und ich weiss noch, wie oft, dass ich durch Bern durchgehechtet bin, einfach weil ich wollte, immer noch bei grün drüber, dass es noch längt, bei grün drüber zu kommen. Irgendwie hat mich dann mit der Zeit gedacht, das ist irgendwie komisch, dass du immer so deinen Ampel nachher säckelst und dass dich das so nervt, wenn's von grün auf rot schaltet. Ich habe in dieser Zeit mich eigentlich immer nur in 2 Extremen bewegt. Ich bin entweder voll aufgetreut gewesen, auch innerlich, oder völlig erledigt und kaputt. Aber es hat wie so nichts dazwischen gegeben. Immer entweder voll aufgetreut oder kaputt. Dann sind die Zeiten gekommen, wo ich nachts verwachen bin. Und, das passiert ja immer wieder einmal, aber das Problem war, dass ich nicht mehr eingeschlafen bin. Bin müde ins Bett und nach 3 Stunden da gelegen mit einem pochenden Herz, hellwach. Und dann ist die diffuse Angst gekommen, auch oft zu Nacht, ganz komische, diffuse Angst vor Kleinigkeiten, vor ganz kleinen Aufgaben, vor eigentlich harmlosen Gesprächen, eine unglaubliche Angst, meistens zu Nacht. Und die hat sich so festgekrallt an mir und ich bin sie nicht mehr losgeworden. Am nächsten Tag habe ich das Gefühl gehabt, was machst du dir da für Gedanken? Es ist ja alles nur halb so schlimm, es hat mich dann einmal gedacht, wie wenn die Welt ja eigentlich ganz anders aussieht. Es ist eigentlich eine harmlose Geschichte, aber zu Nacht hat mich da an Angst gepackt vor ganz Kleinigkeiten. Und dann ist das Kribbeln gekommen, nach ein paar Stunden Schaffen am Computer, hat es in mir gekribbelt. Ich habe das nicht gekannt, dass es äusserlich einem kribbelt, das habe ich gekannt, aber dass es in mir innen kribbelt, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Und dass es so wie ein inneres Zittern gibt, das man draussen gar nicht merkt. Und das ist im Laufe der Zeit so schlimm geworden, dass wenn ich nur schon ins Büro hinein bin, hat es angefangen. Das ist so wie konditioniert gewesen. Das ist der Arbeitsplatz, wo du dich wie überforderst mit irgendetwas. Und wenn ich ins Büro reinkomme, dann hat es bei mir innen angefangen kribbeln und zittern. Und dann sind die Schmerzen gekommen, in der Herzgegend, der ganze linke Arm hat mir wehtun und hat mir gedacht, wie wenn er so halb gelähmt wäre. So, ich bin so in einen Strudel hineingekommen von Erschöpfung, von Angst, von Panik und bin nicht mehr daraus rausgekommen selber. Ich habe allerhand probiert, Melissentee und weiss nicht was alles, was ja bei normalen Menschen wirkt, aber irgendwann der Name eben nicht mehr wirkt. Ich bin zum Doktor und wir sind uns einig gewesen, dass sich etwas ändern muss. Und in dieser Phase von meinem Leben ist plötzlich die grosse Frage im Raum gestanden, kannst du überhaupt den Beruf, den du hast, noch weiter ausüben? Ist das überhaupt möglich? Oder musst du wechseln? Weil die Belastung innerhalb von dem, was ich bis jetzt gemacht habe, oder eben der Umgang damit, so schwierig geworden ist, dass ich mir ganz ernsthaft eine Frage stellen musste, die ich vorher nie zugelassen habe in meinen Gedanken, nämlich, es könnte sein, dass du weg musst von dieser Art von Tätigkeit und etwas völlig Neues suchen. Nichts mehr Vollzeitliches, nichts mehr im Reich von Gott, nichts mehr, was mit Gemeinde zu tun hat, etwas ganz anderes. Und das war wie ein Schock für mich am Anfang. Denn das hat bedeutet einen jahrelangen Weg, den ich eingeschlagen habe, den ich mich dafür ausgebildet habe, auf einmal zu verlassen. Und dieser Gedanke war eigentlich der schlimmste von allem. Die Vorstellung, etwas völlig anderes zu suchen. Ja, was soll ich denn machen? Das, was ich gemacht habe, das, was ich studiert habe, das, was ich geleistet habe, das war für mich eigentlich so das Ein und Alles gewesen. Und darum hat sich mein Leben dreht. Ich habe mich über das definiert. Das hat meinen Wert ausgemacht. Das, was ich habe, das, was mir klingt. Das, was ich da habe, hat eigentlich das definiert, wer ich bin. Und das auf einmal nicht mehr zu haben, ist für mich ein ganz schwieriger Gedanke gewesen. Ich hätte es gern verdrängt, mich lieber nicht mit dem auseinandergesetzt, aber ich habe nicht können, weil die äußeren Umstände so schwierig sind, dass ich mich mit dem auseinandersetzen musste. Ich habe in meinem Buch, die das gelesen haben, ja ein bisschen beschrieben, was denn die schwierige Phase in meinem Leben ausgelöst hat, auch an einer Neuorientierung. Was ich jetzt da eigentlich möchte, darauf kommt, das, was ich am Anfang gesagt habe. Was ist die Entdeckung im Blick auf das Wichtigste in meinem Leben in dieser Phase? In dieser Phase nämlich ist mir bewusst worden, dass das, was ich bis jetzt hatte, was bis jetzt das Wichtige war, dass mir das eigentlich zerbricht vor meinen Füßen wie eine teure Vase in tausend Teile. Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle und ich habe es nicht mehr in der Hand. Es ist wie wenn es zerbrechen würde. Das, was bei mir bis jetzt so viel gezählt hat. Und was bleibt, sind am Schluss nur noch drei Sachen gewesen. Ich habe nur noch drei Sachen gehabt, die ich gewusst habe, die bleiben mit ziemlich grosser Sicherheit. Erstens, ich selber bin noch da, solange ich lebe, bin ich noch da. Mein geschüttelter Körper, meine verstörte Seele, das ist das, was ich noch habe. Also auch nicht so viel, was man darauf bauen kann. Zweitens, Gott bleibt da. Ich muss ehrlich sagen, das war mir nicht wirklich ein grosser Trost gewesen, dazumal. Weil der Gott ist mir fremd geworden. In dieser Schwierigkeit ist mir auch Gott entglitten irgendwie. Ich habe ihn nicht mehr verstanden. Ja, gewusst, er ist noch da, aber ob das hilfreich ist, über das bin ich mir nicht so sicher gewesen. Und was noch bleibt, ist meine Familie als Drittes. Karin und die zwei kleinen Kinder. Die bleiben. Die bleiben. Und im Laufe der Zeit ist mir die Überzeugung gewachsen, und das ist am Schluss wahrscheinlich das Wichtigste, dass sie noch da sind. Wenn alles zerbricht, sie bleiben da. Sie gehen nicht weg. Sie bleiben und das zählt. Das ist mir ganz ein neuer Anker geworden in dieser Zeit, zumal die Menschen zu haben, die nicht werden gehen, wenn alles andere geht und wenn alles andere nicht mehr da ist. Es zählt auf plötzlich nicht mehr die Leistung, plötzlich nicht mehr das, was ich mal geschaffen habe, irgendein Projekt, das ich dran bin, sondern nur noch Menschen. Das ist das, was zählt am Schluss. Die Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Und das bringt mich zum ersten Punkt in meiner Predigt. Das Wichtigste in unserem Leben. Was ist das Allerwichtigste in unserem Leben? Das sind liebevolle Beziehungen. Das ist das Wichtigste. Die Bibel definiert das so. Sie sagt, es gibt eine Sache, die ist wichtiger als alle anderen. Und das ist Liebe. Der Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, wir werden ein paar Mal in den Brief hineinschauen heute Morgen. Da schreibt er im Kapitel 14 vom 1. Korintherbrief, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Die Liebe ist das Höchste. Es gibt etwas in unserem Leben, das oberste Priorität hat. Und das sind Beziehungen. Liebevolle Beziehungen zu Menschen, die uns gerne haben. Im Kapitel 13, ein bisschen weiter vorne, schreibt er, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, wenn ich arbeiten würde, das du jetzt frei erfinde, im Reich Gottes bis zum Umfallen oder im Büro bis zum Umfallen und damit den Gewinn der Firma um 5% steigen würde, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre alles wertlos. Die Message-Bibel übersetzt da so, egal was ich sage, was ich glaube und was ich tue, ohne Liebe bin ich bankrott. Egal was ich sage, was ich mache und was ich tue, ohne liebevolle Beziehungen bin ich bankrott. Das ist wirklich das Wesentliche, sagt uns das Wort von Gott. Und jetzt ist das ja so, dass es bei uns oft so aussieht in unserem Leben, dass die Beziehungen zu den Menschen, die uns am allerwichtigsten sind im Leben, dass wir die irgendwo auch noch reinquetschen in unserer Agenda. Irgendwo auch noch ein bisschen Freiraum machen für die Menschen, wenn es gut rauskommt. Und das heisst, dass die Beziehungen zu den Menschen, die uns am wichtigsten sind, dass die einfach auch noch etwas wichtig sind. Einfach auch noch etwas, was auch noch wichtig ist. Aber eben nicht das Wichtigste, oft. Und das Wort von Gott sagt, Beziehungen, die von Liebe geprägt sind, das ist nicht einfach eine wichtige Sache unter anderen wichtigen Sachen. Es ist das Wichtigste. Die Liebe ist das Höchste. Das ist das Wichtigste. Die Essenz vom Leben ist das eigentlich. Beziehungen zu den Menschen, die wir lieben und die uns lieben. Es ist schon mal ein Mann zu Jesus gekommen, man kann das nachlesen in Markus 10. Es ist ein Mann zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, da hat es so viele Gebote im Alten Testament und die sind ja alle so wichtig bei uns im Judentum. Und ich sehe irgendwie da nichts drüber. Sag mir mal, kannst du mir denn nicht irgendwie sagen, welches von diesen vielen Geboten ich auf keinen Fall verpassen sollte? Da sagt Jesus, ja, das kann ich dir. Ich kann das in einem Satz sagen, welches was du auf keinen Fall verpassen sollst. Lieb Gott und lieb deine Mitmenschen. Das ist es. Der Rest ist dem nachgeordnet. Das ist das Wichtigste. Also Jesus hat ganz klar ausgedeutscht eigentlich für uns, was ist am Schluss das Wichtigste und das, was wir nicht verpassen sollen. Jesus sagt uns, das Leben bedeutet im Kern ein Kreisen um die wichtigsten Beziehungen in unserem Leben. Nicht das, was ich erreichen zähle, nicht Sachen zählen, sondern die zwei Liebesbeziehungen, die zu Gott und die zu meinen nächsten Mitmenschen. Das ist das Wichtigste, die mir auf die Seite gestellt sind. Jetzt ist ja so, dass wahrscheinlich die meisten von uns innerlich sagen, jawohl, dem stimmt zu, das sehe ich ja so, so verstehe ich die Bibel auch. Das Problem, das wir haben, ist, dass im Alltag genau die beiden Beziehungen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen, die uns noch sind, dass die ja oft auf der Prioritätenliste in der Realität weit hinterkommen. Fast alle Christen, die ich besser kenne, sagen mir regelmäßig, weisst du, Beziehung zu Gott, die kommt bei mir im Moment zu kurz. Obwohl alle wissen, dass das Wichtigste ist. Beziehung zu den Kindern und der Familie, das kommt im Moment bei uns ein bisschen zu kurz. Obwohl das Wichtigste ist, was die Bibel definiert. Warum ist das so? So ist es ja bei mir gewesen. Genau das ist bei mir abgelaufen und ich habe heute immer noch Rückfälle da drin. Und bei denen, die da gespielt haben, ist das ja auch deutlich geworden, dass andere Sachen dringender sind und das Wichtige verdrängen. Das ist eigentlich unser Problem, das wir haben. Dass dringende Sachen, da wo eigentlich wichtig wäre, immer wieder hinten hinsetzen. Die Anrufe da sind alle dringend gewesen. Ob sie wirklich wichtig gewesen sind, kann man sich darüber streiten. Wirklich wichtig wäre wohl gewesen, dass der junge Mann sein Herz seinem Vater kann ausschütten. Und es ist nicht möglich geworden, weil andere Sachen so dringend geworden sind, dass sie das Wichtige immer rausgekippt haben. Und das ist das Problem von dem, was bei uns passiert. Die dringenden Sachen untergraben die zwei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben. Die zu Gott und die zu anderen Menschen. Und das treibt uns dann. Ich weiss nicht, was für eine Angst der Mann da drüben hat, der Freddy, dass er immer wieder das Telefon abgenommen hat. Warum nimmt der immer wieder das Telefon ab? Und warum nehmen wir manchmal das Telefon ab, wenn wir eigentlich denken, jetzt will ich kein Telefon abnehmen? Weil wir denken, es könnte irgendein Kunde sein, es könnte vielleicht der sein, der noch etwas will von mir, und, oh nein, das dürfen wir nicht verpassen, da verlieren wir einen Auftrag oder so. Ich bin wieder bei dem Thema von der Angst. Ich habe über die Angst geredet im ersten Teil von dieser Reihe, Balance statt Burnout. Die Angst, schwach zu erscheinen von anderen, Angst, Leute könnten enttäuscht sein von mir, Angst, etwas zu verpassen, Angst vor einem Karriereknick oder was auch immer. Es ist wieder die Angst, die dann im Dringenden erlaubt, dass es unser Leben bestimmt und das Wichtige hinauslässt. Okay. Und dann vernachlässigen wir eben Beziehungen. Und darum ist es wichtig, dass wir das uns wieder zurückbesinnen, was sagt Gott darüber, was wichtiger ist in unserem Leben. Er sagt im 1. Korinther 13, wir sind immer noch in diesem Kapitel, die Liebe wird niemals aufhören. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede hört einmal auf, Erkenntnis vergeht. Also alles vergeht einmal. Aber diese drei Dinge bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber am größten unter ihnen ist die Liebe. Das ist das Größte vor allem. Von dem, wo bleibt. Also auch von dem, wo bleibt, nochmal eine Reihenfolge. Und die Bibel sagt, es ist die Liebe von dem, was am Schluss bleibt. Wir können uns ja mal fragen, was wird einmal am Ende von unserem Leben wirklich wichtig sein? Was wird am Schluss, wenn wir kurz vor dem Tod sind, was wird denn wirklich zählen? Was wird wichtig sein? Wird wichtig sein, was ich erreicht habe? Wird wichtig sein, was ich geleistet habe in diesem Leben? Was passiert eigentlich mal mit all meinen Diplomen? Ich stelle mir jetzt schon vor, wie meine Kinder und meine Grosskinder mal unsere Wohnung räumen und das schöne, samtige Diplom von der University of South Carolina vornehmen, wo glänzt wie Gold und sagen, will das jemand? Nein. Kämen wir es in Container. Das wird mal so sein. Irgendjemand wird mal pfeifen auf das Diplom. Am Schluss von unserem Leben wird das, wenn wir mal nicht mehr da sind, kaum mehr einen interessieren. An was sollen sich die Menschen erinnern, wenn sie mal an mich zurückdenken? Das ist eine gute Frage, wenn man sich die hin und wieder mal stellt. An was sollen sich die Leute mal erinnern? Sollen sie sich an deine Firma erinnern, die du geschafft hast? Sollen sie sich daran erinnern, dass du etwas erfunden hast, einen neuen Geschmack für die Zahnpasta? Sollen sie sich daran erinnern, wie viel das du verdient hast? Was für eine Stellung das du hast im Büro? Wie manchen Bulli, dass du gelismet hast? Sollen sich daran erinnern, wie manchem Land, dass du hast können reisen? Was wird mal wichtig sein bei deiner Beerdigung? Und wir merken, dass sehr vieles, was wir heute dafür rennen, dann nicht mehr wird wichtig sein. Wir können die Frage auch noch ganz anders stellen und sagen, wer von euch möchte etwas wirklich Sinnvolles hinterlassen mit seinem Leben? Wer von euch möchte, dass er im Leben von ein paar Menschen wirklich einen Unterschied macht? Wir können jetzt eine Umfrage machen. Ich würde sofort die Hand aufheben. Ich möchte das. Und ich nehme an, viele von euch möchten das auch. Etwas hinterlassen, was wirklich bedeutungsvoll ist, was wirklich sinnvoll ist, was für ein paar Menschen entscheidend wichtig ist. Alle möchten das. Im Leben von ein paar Menschen wirklich bedeutungsvoll sein. Nicht nur das, was sie da haben, sondern nur das, was sie sind. Und sie sind. Gott zeigt, wie wir das können. Wie wir ein Erbe hinterlassen können, das bleibt. Eben, mit dem Vers sagt uns das Jesus im 1. Korinther 13. Diese drei Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber am größten unter ihnen ist die Liebe. Und wenn du in der Erinnerung von deinen besten Freunden für das in Erinnerung bleibst, dann hast du ein Erbe hinterlassen. Ein echtes Erbe im Sinn von der Bibel. Gott zeigt, dass wir nicht ein Erbe hinterlassen mit unserer Arbeit, mit unserem Besitz, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Reisen, mit dem, was wir können. Das Einzige, was wirklich Bestand hat, sind Beziehungen. Dass jemand, der um dich herum war, gemerkt hat, immer wieder gemerkt hat, wie sehr du ihn gern hast. Das ist das, was darauf ankommt. Am Totenbett wirst du mal nicht sagen, bring mir nochmal meine Diplom. Bring mir nochmal meine Bankkonten. Ich will nochmal schauen, wie der Stand ist. Dass ich dann auch melden kann dort im Himmel oder wo auch immer. Auf deinem Totenbett wirst du mal nicht sagen, bring mir nochmal meine Reisefotos. Oder meine Arbeitszeugnisse. Weißt du, das von der Mino? Ich weiss zwar nicht, ob ich denn das wirklich sehe, je nachdem, wie das dann rauskommt. Bring mir nochmal meine Arbeitszeugnisse, ich will sie nochmal lesen. Was möchtest du haben an deinem Totenbett? Es werden nicht Sachen sein. Es werden Menschen sein, die du dann möchtest um dich haben. Ein paar Menschen, wo du weisst, die habe ich gern und die hast du gern. Die möchtest du haben, wenn du einmal auf deinem Totenbett liegst. Denn wenn wir Menschen um uns haben, alles andere wird dann nicht mehr wichtig sein. Weil Liebe das Wichtigste ist. Das Allerwichtigste. Und das ist meine Entdeckung von damals. Dass all das, was ich da so engagiert dafür lebe und wo ich das Gefühl habe, das ist es, was mich ausmacht, dass das alles so relativ wird. Und irgendwo plötzlich nicht mehr zählt, nicht mehr wichtig ist. Und dass etwas ganz Neues wichtig ist, das, was ich dauernd vernachlässige. Meine Beziehungen zu meiner Frau, Beziehung und Zeit für meine Kinder. Wenn wir mal vor Jesus stehen, dann wird er uns zwei Fragen stellen. Nur zwei. Also, ich sage jetzt das so selbstsicher. Ich ahne, dass er uns zwei Fragen stellt. Die erste Frage wird sein, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Mit Jesus? Mit mir? Was hast du gemacht mit meiner Gnade? Mit meiner Liebe? Hast du dir zugelassen im Herz? Hast du Ja gesagt zu meiner Vergebung? Was hast du gemacht mit meinem Tod am Kreuz? Hast du Ja gesagt dazu, dass ich neu in dein Leben komme und alles neu machen will? Die zweite Frage, die er stellen wird, ist, was hast du mit deinen Mitmenschen gemacht? Was hast du mit deinen Mitmenschen gemacht? Mit denen ganz noch bei dir, aber auch mit denen, wo noch du im Geschäft begegnet bist und im Mikro begegnet bist. Was hast du gemacht mit Menschen? Matthäus 25 ist ein Kapitel, das sagt, wenn wir mal von Jesus stehen, wird er die Menschen fragen, was hast du mit deinen Mitmenschen gemacht? Und das wird darüber entscheiden, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Muss sich das mal vorstellen. Das ist das, was zählt am Schluss. Und darum gibt es eigentlich am Morgen, wenn wir aufstehen, zwei Gebete, die besonders wichtig sind. Zwei, die ganz entscheidend sind. Nämlich das erste Gebet, Herr, ich möchte heute in deiner Liebe leben. Als einer, der dich liebt und dir das zeigt und das ausdrückt und der sich von dir lieben lässt. Und ich möchte, dass die Menschen, die heute mir begegnen, Liebe überkommen und spüren von mir. Dass die Liebe spüren, wenn sie mir begegnen. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Gebete, weil sie drehen ums Wichtigste, was es überhaupt gibt in unserem Leben. Jetzt, wie können wir anderen Menschen Liebe zeigen? Wie können wir Gott unsere Liebe zeigen? Das ist mein zweiter Punkt. Und die Antwort heisst Zeit haben. Der grösste Liebesbeweis heisst Zeit haben. Denn Liebe ist nie etwas Sentimentales und Unkonkretes und Allgemeines, sondern etwas sehr, sehr Konkretes. Im 1. Johannesbrief schreibt der Johannes, der Gemeinde in Ephesus, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Natürlich hören das Frauen gern, wenn man ihnen sagt, ich habe sie gern. Aber wenn sie immer nur hören, ich habe sie gern, und uns nie gesehen. Oder immer nur den Rücken. Und noch der Aftershave-Duft. Und das war's dann. Wir sollen unsere Liebe nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott zu uns hat. Also, unsere Liebe soll so konkret sein, wie die Liebe, die Gott zu uns hat. Ich habe mich gefragt, ja, wie ist denn die Liebe von Gott konkret geworden? Wie ist sie konkret geworden, die Liebe von Gott? Sie ist in dem konkret geworden, in dem er Jesus auf die Welt geschickt hat. Er hat quasi uns Zeit gegeben. Der Jesus hat Zeit mit uns Menschen verbracht. Er hat sich Zeit genommen für Menschen, er ist ihnen nachgegangen. Der Jesus war präsent im Leben von Menschen, die ihn gebraucht haben.
Er war da aus Fleisch und Blut. Er war zugänglich, der Jesus. Der Jesus hat volle Aufmerksamkeit den Menschen geschenkt. Und so hat Gott uns seine Liebe gezeigt. Indem das einer zu uns gekommen ist und mit uns war. Zeit gehabt für uns Menschen und für uns gestorben ist am Kreuz. Und das zeigt, wie sich Liebe eben ausdrückt. Sie drückt sich aus in ungeteilter Aufmerksamkeit, wo man dem gibt, wo man liebt. Dem schenkt man ungeteilte Aufmerksamkeit. Also in deiner Ehe wird es für deinen Partner nicht so sehr wichtig sein, dass du jetzt wieder ein neues Auto hast. Es wird nicht schlussendlich darauf ankommen, dass du wieder mal eine Schachtel Praline heimgebracht hast oder ein neues Kleid gekauft hast deiner Frau. Natürlich schätzt sie all das. Natürlich, aber nicht nur. Das darf nicht zum Alibi werden. Das Entscheidende ist, dass dein Partner, dein bester Freund, Zeit hat von dir. Das ist, was Frauen wünschen. Es gibt ja so einen Film. Wissen, was Frauen wünschen. Ich kann euch sagen, was sie sich wünschen. Deine Frau kommt zu dir und sagt, ich möchte dich. Dich möchte ich, nicht deine Praline. Ich will dich. Ich will Zugang haben zu dem, was du denkst. Ich will Zugang haben zu dem, was dich beschäftigt. Ich will können reden mit dir. Und wenn es sein muss, auch mal zulassen. Das war jetzt ein bisschen fieser gewesen, Entschuldigung. Ich möchte kommunizieren. Ich möchte kommunizieren mit dir. Ich möchte zusammen sein. Also Zeit mit einem Menschen verbringen, das ist eigentlich das grösste Geschenk, das wir einem Menschen geben können. Das ist das grösste Geschenk, das wir jemandem geben können. Und jetzt ist es ja so, dass unser Zeitbudget beschränkt ist, oder? Es gibt einen grossen Unterschied zwischen Zeit und Geld. Geld kannst du endlos vermehren, wenn du clever bist. Zeit nicht. Zeit kannst du nicht vermehren. Du hast 7 Tage in der Woche und keinen einzigen Tag mehr. Du hast 24 Stunden am Tag und keine einzige Stunde mehr. Du kannst es nicht vermehren. Und das heisst, wenn du eine Portion gibst von dieser Zeit, dann ist sie weg. Die kommt nie mehr zurück. Die Zeit ist fort. Die ist verblasen. Die ist für immer weg und es gibt keinen Ersatz dafür. Und darum ist das so ein wertvolles Geschenk, wenn man einem Menschen Zeit schenkt. Darum ist das Wertvollste, was man eigentlich jemandem geben kann. Das ist ja auch bei den Kindern so. Kinder, die brauchen nicht primär Sachen. Die brauchen nicht Sachen, die brauchen Menschen, Eltern, die Zeit haben für sie. Das ist das, was sie brauchen. Und ich meine jetzt nicht damit, dass wir es endlos sollen aufopfern für unsere Kinder, bis sie 30, 40 sind. Das meine ich nicht. Es gibt ja Eltern, die das falsch verstehen und die ihren Kind immer noch alles nachtragen, obwohl sie das schon lange selber könnten. Es geht mir nicht um das sich endlos aufopfern und auffressen von den Kindern. Aber es geht darum, dass dann, wenn sie die brauchen, dann, wenn sie deine Zeit brauchen, dass dann jemand da ist, der das Telefon abstellt. Liebe geben hat auch mit einem Opfer zu tun. Jemand anderem Liebe geben hat auch mit einem Opfer zu tun. Im Epheser 5 heisst es, euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Da nochmal, euer ganzes Leben, da haben wir wieder die Priorität. Das soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt hat und sein Leben als Opfer für uns hingegeben hat. Die Essenz von der Liebe beinhaltet ein Opfer. Das heisst, ich stelle etwas zurück zugunsten von etwas, was mir wichtig ist. Weil ich die Person so sehr liebe, verzichte ich auf etwas anderes. Nehme mich zurück bei etwas anderem. Ich bringe ein Opfer. Jesus hat ein Opfer gebracht als Ausdruck von seiner Liebe. Ich tue meine Predigen immer mit meiner Frau zusammen besprechen. Und unter anderem der Punkt auch, manchmal denke ich, hätte er sie lieber nicht gezeigt. Und manchmal denke ich, zum Glück habe ich sie ihr gezeigt. Bei dieser Predigt hat sie gesagt, also das mit dem Opfer gefällt mir nicht. Ich möchte nicht so eine Opferliebe von dir, ich bringe jetzt ein unglaubliches Opfer und bin dafür bei dir. Ich hoffe, du merkst das auch, was das für ein Opfer ist für mich. Also ich fand, das klingt ein bisschen gequält, das mit dem Opfer. Und trotzdem, wir haben ein bisschen gekehrt an dem Punkt. Wir sind uns nicht ganz einig geworden, die Diskussion ist noch im Gang. Und wenn euch dann das Resultat interessiert, kann ich euch es dann mal sagen, wenn es soweit ist. Ich glaube, dass Liebe eben schon auch mit einem Opfer zu tun hat. Ich stelle gewisse Sachen zurück, weil mir jemand so viel wert ist. Nicht gequält, nicht aus dem Ach, ich Arme, sondern einfach, weil die Leute mir so wichtig sind, werde ich etwas in Kauf nehmen dafür, für die Beziehung. Ja, wenn Liebe so wichtig ist, wie können wir denn Raum schaffen, für einander können Zeit zu schenken? Fürs Wichtigste im Leben. Denn ich stelle mir ja schon vor, es soll euch ähnlich geht wie mir, nämlich, dass euch ein bisschen schwindelig wird und ihr denkt, ja, wie soll ich jetzt denn das auch noch irgendwo reinquetschen und oben drauf biegen? Ich habe ja sonst schon nicht viel Führungs. Wie mache ich jetzt das noch? Ich möchte ein bisschen provokativ sein. Und sagen, es sind zwei Sachen, wo du kannst darauf verzichten, wo dir sehr viel mehr Zeit würden geben. Ich bin ein bisschen provokativ und das trifft eigentlich auf alle gleich zu, aber ich möchte es euch gleich sagen. Wenn du auf zwei Sachen verzichtest, wirst du sehr viel mehr Zeit haben. Erstens auf den Fernsehen und zweitens aufs Internet. Jetzt sage ich nicht, du müsstest das abschaffen. Ich sage, schränk's ein. Schränk's ein. Denn die beiden Sachen, sie gehören zu den grössten Zeitfresser überhaupt in unserem Leben. Das sage nicht ich, das sagen die Statistiken. Ich möchte euch zwei Statistiken zeigen. Da hat es eine Umfrage gegeben im Jahr 2003 über den Medienkonsum von Menschen zwischen 14 und 49. Sage und schreibe 8 Stunden pro Tag. Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Zeitungen, Internet. 8 Stunden am Tag. Davon Fernsehen 156 Minuten, davon Internet 49 Minuten. Das war im Jahr 2003, also lang zurück. Heute sieht es anders aus. 2 Jahre später, eine andere Umfrage. Langzeitstudie, viele 100 Leute befragt wurden. Sagen, Medienkonsum pro Tag, gleiche Alterskategorie, 10 Stunden. Und da davon Fernsehen und Internet, 4,5 Stunden. Stellt euch das mal vor. Wie viel Zeit das er wegnimmt vom Allerwichtigsten in unserem Leben. Und darum sage ich, fange mal dort an. Und du wirst spürbar mehr Zeit haben für Beziehungen in deinem Leben. Spürbar mehr. Ich komme zum letzten Punkt. Wann ist der beste Moment, in einem Menschen seine Liebe zu zeigen? Die Antwort heisst, jetzt. Jetzt ist der beste Moment. Im Jakobusbrief heisst es, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Also wenn du weißt, was das Wichtigste ist in deinem Leben, aber das immer hinten anstellst, dem nicht Priorität gibst in deinem Leben, dann ist das immer ein Fehler. Das ist immer ein Fehler. Und darum müssen wir die wirklich entscheidenden Sachen in unserem Leben, die dürfen wir nicht verschieben. Nicht auf morgen, nicht auf nächste Woche, nicht auf den nächsten Monat, nicht aufs nächste Jahr. Alles, was wir vor uns hinschieben und am Schluss hängen, was eigentlich wichtig wäre, das ist ein Fehler. Das Wichtigste gehört am Anfang. Das lernt man ja auch so im Zeitmanagement. Nimm das Wichtigste zuerst. Plan das Wichtige zuerst. Gib dem zuerst ein Zeitfenster. Zuallererst. Und dann der Rest drumherum. Warum? Warum ist jetzt der richtige Moment? Und nicht morgen? Weil du nie weißt, was morgen wird sein. Du weißt nicht, ob du morgen erlebst. Du weißt nicht, ob dein Partner und dein Freund, deine Freundin morgen erleben. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie es morgen deinem Kind geht. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, was morgen wird sein. Darum fang jetzt an mit dem Allerwichtigsten. Nicht erst morgen. Sonst geht es dir wie im Hans Burni. Ich weiss nicht, ob ihr den Hans Burni kennt. Er ist gestorben. Da ruht der ausgebrannte Hans Burni. Sein Motto, später. Und bei wem es immer später ist, bei dem ist es irgendwann einmal zu spät. Bezieht sich übrigens auf den Glauben. Wie wichtig ist dir Gott? Später. Irgendwann ist es spät. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben. Wie wäre das, wenn wir eine Gemeinde wären? Ich stelle mir das manchmal so vor, ich träume manchmal. Wir wären eine Gemeinde, die eine Gegenkultur lebt in dieser Gesellschaft. Wir wären Menschen, die ihr Leben nicht ums Internet und um den Fernsehen organisieren, sondern um Beziehungen herum. Wir wären eine Gemeinde, wo das Leben um die zwei wichtigsten Beziehungen umlebt. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Menschen, die uns Gott an die Seite gestellt hat. Wir wären eine Gegenkultur. Stellt euch mal vor, es gäbe Leute in unserer Gemeinde, die würden ein Opfer bringen für die wichtigsten Beziehungen, die würden sagen, ich nehme einen weniger hohen Lebensstandard in Kauf, einen weniger hohen Lohn, eine weniger hohe Stellung in meiner Firma, damit ich Zeit habe für das Wichtigste in meinem Leben, für Gott, für sein Reich und für die Menschen, die mir an die Seite gestellt sind. Stellt euch vor, es gäbe so Leute. Ich weiss, das ist auch wieder ein bisschen provokativ, aber ich gebe es einfach einmal rein. Wie wäre das, wenn das so wäre, als Denkanstoss? Wir haben immer wieder das Gefühl, es müsse immer weitergehen und besser werden. Auch unser eigener Werdegang, unsere eigene Entwicklung und im Beruf und so. Immer besser, immer mehr. Und verlieren dabei so das Zentrale oft in unserem Leben. Ich lade euch ein, jetzt zum Schluss, zu einem Gebet, das ich einblende und wo ihr mit mir mitbeten könnt, ganz, ganz leislich. Gott gehört es genauso. Und während den Trutsch spielt, Zwischenspiel macht, bleibt das Gebet noch einblendet. Und vielleicht ist es ein Anlass für einen Schritt, den du heute tun willst, im Zusammenhang mit dem Wichtigsten in deinem Leben.